Die Europäische Union. Ein Begriff, den man vielleicht mit Städten wie Straßburg oder Brüssel verbindet, aber doch nicht mit Nürnberg. Dabei liegt die EU direkt vor unserer Haustür. Also herzlich willkommen in der Europäischen Union. Wer sich in Nürnberg zur EU allgemein informieren oder beraten lassen möchte, findet im Rathaus im Zentrum von Nürnberg das Europabüro. Geleitet wird es von Barbara Sterl. Sie begegnet ziemlich oft den Skeptikern der EU und weiß auch, woher das kommt.
Die Europäische Union ja so als regulierungswütiges Monster in Brüssel. Viele Technokraten, in den Medien kann man solche Schlagzeilen leider immer wieder lesen. Und oft kommunizieren auch Politiker so, also nationale Politiker, die den Sündenbock nach Brüssel schieben, wenn irgendwas nicht so gut läuft oder man Regelungen in Brüssel verabschiedet hat. Ja, kommt man zurück nach Deutschland und sagt dann, was die in Brüssel wieder Schlimmes gemacht haben.
Aha, manchmal wird Brüssel oder eben die EU zum Sündenbock. Das heißt also auch, dass die EU eigentlich besser ist als ihr Ruf. Schließlich ist sie ja hier, in Nürnberg, hier in Muckenhof. Ein Spaziergang durch die EU. Ganz ohne ins Flugzeug oder Auto zu steigen. Nein, zu Fuß nähern wir uns den großen, angeblich weit entfernten Dingen. Seien Sie gespannt und lassen Sie sich entführen nach Muckenhof, nach Europa. Der Spaziergang durch die EU beginnt und endet vor dem Haupteingang der Kulturwerkstatt. Wenn Sie mit Blick auf die Kulturwerkstatt gerichtet sind, gehen Sie links durch die Durchfahrt zum Hof C hindurch. Nach der Durchfahrt biegen Sie rechts ab und folgen den Schienen. Den genauen Weg zur nächsten Station, der Pegnitzaue, können Sie der Stadtteilkarte entnehmen. Während Sie dorthin gehen, können Sie in die Geschichte der Europäischen Union eintauchen. Dafür klicken Sie einfach weiter zum zweiten Beitrag.
Freude, 2017 feiert die Europäische Union einen runden Geburtstag. Aber der wievielte ist das denn eigentlich? Es gibt so viele EU-Verträge mit so verschiedenen Jahreszahlen, da kommt man schon mal durcheinander. Aber von vorn. Ihren Ursprung hat die Europäische Union in den 1950er Jahren. Nur ein paar Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Unvorstellbar eigentlich. Aber genau dieses Kriegsende war der Anfang für die Gemeinschaft. Man war auf der Suche nach einer Möglichkeit, einen weiteren Krieg zu verhindern. Historiker Markus Urban kennt die Ideen ganz genau.
Die Europäer haben sich historisch betrachtet ja immer bekriegt. Und es gab wohl doch relativ viele weitsichtige Politiker nach dem Zweiten Weltkrieg, die dann realisiert haben, es muss ganz anders organisiert werden. Und das war die Idee, zum ersten Mal gemeinschaftlich vorzugehen. In erster Linie auf wirtschaftlicher Ebene. Und die Motive waren natürlich ganz unterschiedlich. Es ging darum, was Gemeinsames zu schaffen. Es ging aber auch darum, sicherzustellen, dass die Deutschen nicht wieder versuchen, den Kontinent zu dominieren.
Die Idee war also, Deutschland in eine Gemeinschaft einzubinden. Deutschland, Frankreich, Belgien, die Niederlande, Luxemburg und Italien. 6 Länder, die zunächst geografisch die Mitte Europas bildeten. Gemeinsam unterzeichneten sie 1957 die römischen Verträge.
Ich denke, das Wichtigste an den römischen Verträgen ist wirklich, dass zum ersten Mal die Entscheidung getroffen wurde, Souveränität auch abzugeben. Von den Nationalstaaten auf eine europäische Ebene. Weil sowas hat es vorher nie gegeben.
Die Bezeichnung Europäische Union oder EU gab es damals noch nicht. Durch den Vertrag sollte erstmal eine europäische Wirtschaftsgemeinschaft entstehen. Ganz schön clever. Schließlich ist die Wirtschaft eines Landes auch sowas wie sein Motor. Schafft man einen gemeinsamen Rahmen, in dem die Länder mehr miteinander verbunden sind, ist es also schwierig, einen Krieg zu beginnen. Das wäre dann fast so, als würde man gegen sich selbst kämpfen.
Ja, ich denke schon, dass die Wirtschaft immer die wichtigste Rolle gespielt hat. Und es ist auch verständlich, glaube ich, nach dem Zweiten Weltkrieg, nachdem sich die Nationen so stark bekämpft hatten, dass jetzt niemand die politische Kooperation in den Anfang stellen wollte. Es wäre wahrscheinlich auch illusorisch gewesen. Also der Glaube war immer, dass die wirtschaftliche Zusammenarbeit die politische und vielleicht auch die kulturelle Zusammenarbeit nach sich ziehen könnte. Das hat ja auch teilweise funktioniert.
Nach der wirtschaftlichen Zusammenarbeit folgte die politische. Allerdings nicht sofort. 1992 wurde in Maastricht die politische Ebene vereinbart. Auch erst ab der politischen Zusammenarbeit heißt der Verbund Europäische Union. Streng genommen ist die EU also erst 25 Jahre jung. Seitdem gibt es eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und den Willen, eine gemeinsame Währung zu haben. Außerdem gibt es erst seit Maastricht die gemeinsame Unionsbürgerschaft. Das heißt, dass man nicht nur Bürgerinnen und Bürger des jeweiligen Mitgliedslandes ist, sondern gleichzeitig auch der EU. Es geht mittlerweile also mehr als nur um Wirtschaft.
Erst als es darüber hinausging, als dann eben die Politik immer wichtiger wurde, Standards, Arbeitsschutz, Menschenrechte und so weiter, da hat sich dann herausgestellt, dass sich eben die Menschen in verschiedenen Ländern teilweise doch ganz andere Dinge vorstellen unter der europäischen Integration. Und dann wurde es schwierig und dann stellte sich auch heraus, dass tatsächlich die Ziele doch sehr unterschiedlich waren.
Im Laufe der Jahre hat sich die EU um viele Länder erweitert. Und dass all diese Länder gemeinsame Politik machen, ist ganz schön kompliziert.
Vielleicht wird sie auch nie einfach organisiert werden, weil es immer darum geht, ganz viele verschiedene Interessen unter einen Hut zu bringen. Also diese Kompromissfähigkeit, manchmal bis zur Schmerzgrenze, die von den Mitgliedern gefordert wird, ist einer der Gründe, warum das Ganze manchmal schwer zu durchschauen ist.
Einfach ist die EU nicht, das ist klar. Der Spaziergang durch die EU kann aber Licht ins Dunkel bringen. Für ein besseres Verständnis von Europa, für ein besseres Verständnis der EU.
Wenn Sie an den Schrebergärten vorbei bei der Pegnitzaue angekommen sind, klicken Sie zum dritten Beitrag. Nun sind Sie vom AEG-Gelände an der Pegnitzaue angekommen. Gehen Sie den Weg rechts an der Pegnitz entlang, während Sie mit dem nächsten Beitrag die EU in der Natur entdecken.
Raus aus der Stadt, aufatmen und die Seele baumeln lassen. Sehr gut kann man das genau hier, in der Pegnitzaue. Grillfreunde, Spaziergänger und Sportler, alle tummeln sie sich hier.
Der Fluss, der nun an ihnen vorbeifließt, ist die Pegnitz. Mit einer Gesamtlänge von über 127 Kilometern schlängelt sich der fränkische Fluss auch durch Nürnberg und Fürth.
Kaum zu glauben, aber auch in diesem Stückchen Natur lässt sich die EU finden. Peter Pluschke im Geschäftsbereich Umwelt und Gesundheit. Er erklärt, warum sich die EU mit Orten wie der Pegnitzaue beschäftigt.
Ja, ein von der Sache her kommender wichtiger Grund ist, dass ganz viele Umweltphänomene ja nicht an den Grenzen Halt machen. Das ist bei der Luftqualität so, das ist bei den Flüssen so, die ja auch häufig viele Länder durchfließen. Und das machte es nötig, übernationale Regeln zu finden.
Erst in den 1970er Jahren entstand der Gedanke einer gemeinsamen Umweltpolitik.
Insbesondere die Luftqualität musste damals unbedingt verbessert werden. Den wenigsten Menschen ist bewusst, dass es im Laufe der Jahre eine erhebliche Verbesserung der Luftqualität gab. Seit den 1990er Jahren hat sich die Luftbelastung zum Beispiel in Muckenhof halbiert.
Möglich gemacht haben das einheitliche EU-Standards.
Etwas, was die EU mit sich gebracht hat, was ich für eminent wichtig halte, ist, dass sie eine zeitliche Gliederung in die Anwendung der Regeln brachte. Also es wurden Regeln zum Beispiel für die Luftqualität verabschiedet, Übergangsfristen festgesetzt. Das hat eine Systematik in die Umweltpolitik gebracht, die es vorher nicht gab.
Bis 2050 sollen beispielsweise 80% des CO2-Ausstoßes im Vergleich zum Jahr 1990 abgebaut werden. Ein großes Ziel.
Im Südwesten Chinas hat ein Erdrutsch ein ganzes Dorf.
In Südfrankreich sind bei schweren Überschwemmungen.
Die Lage in den überschwemmten Gebieten im US-Bundesstaat Louisiana.
Der Klimawandel muss wirklich gestoppt, der CO2-Ausstoß reduziert und die Erderwärmung eingedämmt werden.
Aber wenn es darum geht, wie der Klimawandel konkret aufgehalten werden sollte, wird es kompliziert.
Wenn wir die EU als Ganzes betrachten, haben wir sowohl von der Bevölkerungsstruktur her riesige Unterschiede, von den ökologischen Strukturen her riesige Unterschiede. Und das ist jetzt ein bisschen das Kunstwerk eines solch großen Raumes, sich Regeln zu geben, die den unterschiedlichsten Anforderungen gerecht werden.
Genauso wie viele andere Regulierungen auch, gelten die Richtlinien nicht einfach so in den EU-Ländern.
Die Mitgliedstaaten müssen sie durch die eigenen Parlamente einführen. Erst dann werden die Richtlinien der EU zu nationalen Gesetzen.
So wirkt das Ganze dann auch hier vor Ort an der Pegnitz. Eine gemeinsame und starke Umweltpolitik ist wichtig.
Dauerregen hatte Niederbayern.
Betroffen sind die Länder Thüringen geführt.
Sachsen, Flüsse und Bäche besonders traten über die Ufer und wälzten sich als Brauch.
Mittelfranken, Unterfranken sind speziell durch solche längeren und stärkeren Hitzeperioden betroffen. Und wir beobachten, dass Starkregenereignisse zunehmen.
Ein extremer Wechsel, den man bisher nicht kannte. Hitzephasen und Starkniederschläge.
Matthias Moll arbeitet beim Wasserwirtschaftsamt der Stadt Nürnberg. Deshalb kennt er sich bestens mit der Pegnitz und ihren Problemen aus.
Ja, bei der Pegnitz muss man sehen, die hat zum Beispiel im Sommer oft sehr viel Probleme, weil Niedrigwasser ist und niedrige Wasserstände sind. Das schlägt sich natürlich auch in der Gewässerökologie nieder. Andererseits können auch Starkniederschläge dazu führen, dass man Hochwasser bekommt.
Die Aufgabe des Wasserwirtschaftsamts ist es, die Pegnitz zu schützen. Dafür sorgen zum Beispiel hier in Muggenhof zwei Kläranlagen.
An einer dieser Kläranlagen führt uns auch der Spaziergang vorbei. Wenn Sie nach dem Bolzplatz durch den Zaun nach links schauen, sehen Sie die Anlagen, wo das Abwasser gereinigt wird.
Die Kläranlage ist ein wichtiger Teil, auch für die Pegnitz, weil er natürlich dafür sorgt, dass das Nürnberger Abwasser rein ist und die Pegnitz dann sauber bleibt. Die EU gibt uns natürlich durch die Wasserrahmenrichtlinie vor, dass wir die Gewässer in einen guten Zustand bringen müssen. Bei der Pegnitz sind wir noch nicht so weit, aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg.
Wasser sauber zu halten ist eine Investition, die sich lohnt. In den meisten europäischen Gewässern kann man heute baden.
Aber bevor Sie die Badehose auspacken, Achtung, bei der Pegnitz ist das leider noch nicht der Fall.
Ja, offiziell ist sie nicht zum Baden freigegeben, aber ich weiß, dass die Stadt Nürnberg derzeit ein Programm am Laufen hat, um zu schauen, ob man doch die Badequalität hinkriegt und das offiziell dann freigeben kann.
Wenn man auf die Gesamtheit der umweltrechtlichen Bestimmungen und der umweltpolitischen Initiativen schaut, ist Europa sicherlich für viele Themen ein Vorreiter. Das heißt aber nicht, dass wir in jeder Hinsicht vorbildlich sind.
Allgemein gibt es noch einiges zu tun in Sachen Umweltschutz. Das Mittelmeer könnte sauberer sein.
Und weniger stark befischt.
Noch immer sind zu viele Abgase in der Luft.
Aber die Tatsache, dass sich mehrere Länder zusammenschließen und sich gemeinsam für Umweltschutz einsetzen, ist ein großartiger Schritt.
Die Spuren der EU führen uns als nächstes zum Familienzentrum Globus. Dort wartet der nächste Beitrag auf Sie. Folgen Sie dafür einfach dem Weg, der in der Stadtteilkarte eingezeichnet ist. Bis gleich. Sie sind die Gertrudstraße entlang gelaufen und links in die Hillerstraße abgebogen. Sehen Sie das blaue Tor? Gerne können Sie in den Hof reingehen und sich dort hinsetzen, während Sie dem Beitrag 4 lauschen.
Bienvenidos.
Ahlan wa sahlan.
Welcome.
Khosh amadid.
Bonjour mes amis.
Khosh geldiniz.
Herzlich willkommen beim Familienzentrum Globus. Der Name ist hier Programm. Ein Familienzentrum für Menschen aus aller Welt. Hier werden Krippen- und Kindergartenkinder betreut, aber auch Familien unterstützt, die Hilfe brauchen. Viele Kinder und Eltern, die hier ein- und ausgehen, kommen ursprünglich aus anderen Ländern. Aus Ländern innerhalb und außerhalb der EU. Was das für einen Unterschied macht, weiß Heidrun Ehlerding. Sie ist Leiterin des Familienzentrums Globus und steht in engem Kontakt mit Familien aus den unterschiedlichen Herkunftsländern.
Also wir haben halt Eltern, die aus europäischen Ländern hier sind, Eltern, die nicht aus der EU kommen, mit denen haben wir verstärkt Hilfsangebote. Kinder, die nicht aus der EU sind, die müssen erst im Asylverfahren durch, bis sie geduldet sind und dann können sie einen Antrag auf den Kindergarten stellen. Also es ist alles nicht so einfach.
Das Thema Flucht und Asyl spielt hier an diesem Ort eine große Rolle. In den 90er Jahren kamen vor allem Menschen, die vor dem Jugoslawienkrieg geflohen sind. Anfang der 2000er kamen Menschen vor allem aus dem Irak. Unterschiede zu damals und heute gibt es aber dennoch.
Was sich jetzt verändert hat, ist, dass ein sehr großer Fokus auf die geflüchteten Familien gelegt wird. Das war vor 10 Jahren nicht so. Das heißt, es finden sehr viele Schulungen statt, aber die Problematik, die gab es eigentlich auch schon vor 15 Jahren.
Es gibt zwar gemeinsame EU-Asylrichtlinien, aber die Umsetzung liegt bei den Mitgliedstaaten. Außerdem driften die Positionen der EU-Staaten weit auseinander. Nakib Hakimi engagiert sich für das Thema Flucht und Asyl, unter anderem mit Vorträgen an Schulen. Er kennt die Asylpolitik genau, auch aus eigener Erfahrung.
Es gibt Asylrecht in Europa, aber so wie wir es sehen, in Deutschland sogar in Bundesländern entscheiden für sich selber. Es gibt schon diese Ordnungen natürlich, aber Deutschland hat seine eigene Ordnung, Italien hatte seine eigene, in Ungarn hast du eine eigene, Man landet oft in den Gefängnis, wenn du ankommst. Manche Dinge sind nicht so korrekt, wie es geschrieben zum Beispiel. Es wird halt manchmal sehr viel darüber geredet, Menschenrechte sozusagen. Aber in manchen Ländern, man sieht einfach diese Menschenrechte halt nicht so wie in Deutschland.
Menschenwürde, Freiheit, Gleichheit und Achtung der Menschenrechte. Werte, die in EU-Verträgen verankert sind. Vor allem sie werden im Umgang mit den Geflüchteten auf eine harte Probe gestellt. Welcher EU-Staat für einen Asylsuchenden zuständig ist, ist in der sogenannten Dublin-III-Verordnung festgelegt. Jeder EU-Staat, der einen Flüchtling in die EU lässt, ist auf ihn verantwortlich. Damit liegt die Verantwortung vor allem bei den EU-Randstaaten. Griechenland oder Italien gehören beispielsweise zu diesen Randstaaten. Hier betreten viele Flüchtlinge das erste Mal EU-Territorium. Zusätzlich wird vermehrt auf Grenzsicherung gesetzt. Das heißt Zäune, Stacheldraht und Grenzpolizisten. Es ist vielmehr die Festung Europa, in die man nur schwer hineinkommt.
Also da sehen wir dann keine Menschenrechte. Überall wird Grenze wieder eingebaut oder Kontrolle gestellt. Zum Beispiel wie Serbien, Mazedonien oder Griechenland. Sie versuchen halt die Flüchtlinge abzuhalten, nach Deutschland zu kommen oder nach Europa überhaupt.
Die Menschen, die es schaffen, hier anzukommen, brauchen Hilfe und Orientierung. Ein Sprachkurs ist dabei nur ein Anfang. Integration muss anders gelebt werden. Ein positives Beispiel ist das Familienzentrum Globus.
Wir haben hier im Moment 6 geflüchtete Familien, die wir betreuen. Und jede Familie bringt sehr unterschiedliche Geschichten mit. Und darauf muss man erstmal reagieren. Das heißt, auch erstmal sind viele Sprachbarrieren da. Wenn wir die Eltern entlasten können, die Eltern unterstützen können, dann geht es auch den Kindern gut. Ich würde mir viel mehr Verständnis, Offenheit und Toleranz wünschen, den Menschen gegenüber, und auch eine Wertschätzung von den Menschen, die diese Basisarbeit machen.
Trotzdem, Europa lohnt sich, damit eine Europäische Union entsteht, in der die Menschen einander verstehen und achten.
Der nächste Ort, bei dem die EU ausfindig gemacht wird, befindet sich auf der Fürther Straße. Ziel ist die rumänische Gemeinde. Ein kleines, graues Tor kurz vor der Spielhalle führt in den Hof der rumänisch-orthodoxen Kirche. Sie sind auf der Fürther Straße etwa 100 Meter in Richtung Nürnberger Zentrum gelaufen. Gehen Sie durch das Tor hindurch und den schmalen Weg an der orangenen Hauswand hinter in den Hof. Setzen Sie sich in den Innenhof und verweilen Sie ein bisschen, während Sie sich den Beitrag Nummer 5 anhören.
Der Spaziergang durch die EU führt uns auch zu einem der neuesten EU-Mitgliedstaaten, Rumänien. Genauer gesagt zur rumänischen Gemeinde in Muggenhof. Die rumänisch-orthodoxe Kirche ist seit 2001 hier an diesem Ort. Erzbischof Serafim erzählt, wie diese Kirche entstanden ist.
Ich hatte keine eigene Kirche, als ich nach Deutschland gekommen bin. Und ich suchte überall, wo ich eine Kirche zum Kaufen finde. Die Kapelle war leer seit 20 Jahren. Und als wir 1999 das ganze Eigentum erworben haben, haben wir alles restauriert. Das Gebäude nach vorne auf der Straße, das war der erste Bahnhof Deutschland. Der Zug fuhr von Nürnberg nach Fürth. Und das war der Bahnhof.
Dass es hier eine rumänische Gemeinde gibt, liegt daran, dass mittlerweile relativ viele Menschen aus Rumänien in Deutschland leben. Ungefähr 8000 Rumäninnen und Rumänen sind in Nürnberg gemeldet. Besonders in Muggenhof und Eberhardshof ist Rumänien präsent. Und das liegt nicht zuletzt daran, dass hier die rumänische Kirche ist. Auch Christina Simeon ist vor mehr als 4 Jahren von Rumänien nach Nürnberg gezogen.
Sie sind viele, die dort kommen, wegen der rumänischen Kirche. Es ist eine Metropolie, das ist wie eine Bischofskirche. Und es ist für uns wichtig. Der Sitz von Romanima, der deutsch-rumänische Verein, wo ich Mitglied bin, ist auch dort in AEG Kulturgelände.
Mittlerweile ist Rumänien überwiegend ein Auswanderungsland. Seit 1990 nimmt die Zahl der Einwohner ab. Deutschland steht allerdings nur auf Platz 4 der beliebtesten Länder für rumänische Auswanderer. Fast die Hälfte geht nach Italien, ein weiteres Viertel nach Spanien und 6% nach England. Für die meisten Menschen sind wirtschaftliche Faktoren ein Grund für den Wegzug. Viele Rumäninnen und Rumänen suchen daher eine Beschäftigung im Ausland.
So viele Rumänen haben Rumänien verlassen. Die rumänischen Ärzte hier in Deutschland machen Ärztegruppe nach deutschen Ärzten. Und nicht nur Ärzte, Spezialisten in Computer. Und das ist schade für Rumänien. Ja.
Dass viele Menschen Rumänien verlassen, ist natürlich ein Nachteil für die Zukunft des Landes. Andererseits versteht man auch, dass die Menschen ihr Glück im Ausland suchen. Seit dem EU-Beitritt Rumäniens 2007 sind die Ausreise in ein EU-Land und die Suche nach Arbeit leichter. Auch Bischof Serafim weiß die Freizügigkeit zu schätzen.
Ich erinnere mich, was ich erlebt habe, die ersten Jahre meines Lebens hier in Deutschland. Ich sollte für alle Länder ein Visum haben. Ein Visum. Das erschwerte viel meine Tätigkeit. Jetzt bin ich wie ein Vogel.
Insgesamt war der Beitritt Rumäniens allerdings sehr umstritten. Für den Beitritt musste Rumänien Reformen durchführen und Fortschritte nachweisen. Vor allem die Korruption im Land und das mangelhafte Justizwesen schienen ein Problem für einen Beitritt zu sein. Auch heute sind diese Punkte noch nicht ganz behoben. So wurde der freie Zugang zum Arbeitsmarkt in verschiedenen EU-Ländern für Menschen aus Rumänien erst einmal beschränkt.
Ab 2014 haben die Rumänen das Recht, hier zu arbeiten und zum Leben, so ohne Begrenzung. Dafür war 2014 nicht so außergewöhnlich. Es war keine große Immigrationswelle aus Rumänien und Bulgarien. Ab 2007 könnten die Rumänen hier auch arbeiten. Nur musste man ein Erlaubnis haben, so musste man eine feste Arbeitsstelle haben.
Die Union achtet die Vielfalt der Kulturen, Religionen und Sprachen. So heißt es in der Charta der Grundrechte der EU. Auch Christina Simeon von Romanima e.V. weiß die Vielfalt zu schätzen.
Lernen von anderen Kulturen macht uns reicher. Es ist nicht nur über die exotischen Sachen wie Trachten, wie Küche. Es geht um Zusammenleben. Es geht um Toleranz.
Europa muss noch mehr zusammenwachsen, vor allem mit den neuen Mitgliedstaaten der EU. Dieser Ort hier in Mogenhof setzt schon mal ein erstes Zeichen für die Einheit in Vielfalt.
Wir sind nicht nur Rumänen, sind wir Deutsche, wir sind Europäer. Gott liebt, dass alle Menschen zusammenleben und die Religion hat keine Grenze. Die Grenzen sind von den Menschen.
Gehen Sie nun entlang der Fürther Straße wieder zurück, in die Richtung, aus der Sie hergekommen sind. Stoppen Sie an der Ecke, wo die Sporstraße auf die Fürther Straße trifft. Am besten stellen Sie sich neben die Spilothek.
Sie sind aus der rumänischen Gemeinde in die Fürther Straße Richtung Westen gelaufen. Nun stehen Sie an der Ecke, wo die Sporstraße auf die Fürther Straße trifft. Auf der anderen Straßenseite der Fürther Straße sehen Sie den Supermarkt Kaufland. Beim Thema EU kommt man am Supermarkt nicht vorbei, vor allem am Obst- und Gemüseregal. Im Angebot sind unter anderem grüne Gurken und die sind alle ganz gerade. Wie krumm eine Gurke sein darf, war mal ein großes Thema im Europäischen Parlament. Gabriele Semmler ist Ökotrophologin der Verbraucherzentrale in Nürnberg. Sie weiß, was die EU mit Gurken zu tun hat.
Früher wurde die EU halt durch diesen Gurkenerlass belächelt. Es zeigt ja auch eigentlich, dass manche dieser Normen einfach auch keinen Sinn machen. Aber manche eben doch. Und warum es jetzt gerade bei Gemüse da bestimmte Normen gibt, da steckt nur ein Gedanke dahinter. Das ist die Vermarktung. Auch vom Handel stark gestützt. Und je mehr ich in eine Verpackung reinkriege, umso mehr kann ich transportieren.
Und das, obwohl heute auch wieder gekrümmte Exemplare von der EU erlaubt sind. Der Grund dafür ist ganz pragmatisch. Sie lassen sich eben einfach besser in die Kisten stapeln. Aber EU-Regulierungen gehen weit über den Krümmungsgrad von Gurken hinaus.
Es muss angegeben werden, wo ein Gemüse zum Beispiel herkommt. Es werden aber auch Handelsklassen zum Beispiel angegeben. Da geht es tatsächlich rein ums Aussehen. Und das ist halt auch eine Geschichte, die vom Handel, obwohl das bei vielen Gemüsesorten schon wieder abgeschafft wurde, immer noch wahrgenommen wird.
Aber geht es Ihnen nur um den Handel? Die EU-Regulierungen bringen auch so einiges für Verbraucherinnen und Verbraucher mit sich.
Es gibt ja nach dieser EU-Informationsverordnung, dass ein Verbraucher zum Beispiel weiß, was ist in diesem Produkt drin. Wie ist das Mindesthaltbarkeitsdatum? Relativ neu ist die Nährwertkennzeichnung oder ganz wichtig Allergene.
Auch im Kühlregal findet man die EU. Hier stehen Joghurtbecher in ganz unterschiedlichen Größen. 150, 250 oder 500 Gramm. Damit man die Preise besser vergleichen kann, muss auf einem Schild auch der 100 Gramm Preis stehen. Das ist ein Standard, der durch die Lebensmittelinformationsverordnung eingeführt wurde.
Die Lebensmittelinformationsverordnung, die ist von der EU halt erlassen worden. Und diese Informationsverordnung, die zielt in erster Linie darauf ab, dass Lebensmittel einheitlich gekennzeichnet werden. Das hat eben halt den Vorteil, wenn Sie irgendwo in einem anderen Land sind, verstehen Sie auch die Kennzeichnung.
Durch diese einheitliche Kennzeichnung können Lebensmittel aber auch in verschiedenen EU-Ländern verkauft werden. Und das unterstützt wiederum den freien Warenverkehr innerhalb der EU. Die Europäische Union regelt aber auch die Zulassung und Kennzeichnung neuartiger Lebensmittel. Diese Lebensmittel dürfen grundsätzlich nur nach einer Sicherheitsprüfung in die Geschäfte kommen.
Wie lange hat es gedauert, bis Stevia endlich mal hier bekannt wurde? Da war es in anderen Ländern schon längst im Einsatz. Und immer wieder wurde wirklich auch untersucht von einer europäischen Behörde, auch beurteilt, ob diese fremdartigen, neuartigen Produkte halt auch wirklich nicht gesundheitsschädigend sind.
Ziel ist es, die Verbraucherinnen und Verbraucher umfassend über ein Produkt zu informieren. Bei manchen Bürgerinnen und Bürgern haben EU-Verordnungen aber trotzdem keinen guten Ruf.
Die erlassen Gesetze, die teilweise ein bisschen schummrig sind und so.
Es geht beim Rauchverbot um, hält bei den Grundkörnern ab und geht irgendwie die Zusammensetzung von unserer Wurst.
Als erstes fallen mir viele Regularien ein, die plötzlich alle Länder umsetzen müssen, die sie vorher nicht hatten.
Aber es gibt auch Positives zu berichten.
Dass auch der Verbraucher verschiedene Produkte bekommt, die so in der EU verfügbar sind.
Auch Frau Semmler zieht insgesamt eine positive Bilanz.
Im Großen und Ganzen würde ich schon sagen, im Bereich Lebensmittel und Ernährung bringt die EU schon auch Vorteile.
Gehen Sie ca. 150 Meter in dieselbe Richtung, weiter entlang der Fürther Straße. Auf Ihrer rechten Seite sehen Sie dann die Metzgerei Moser, der nächsten Station unserer Stadtteil-Entdeckungstour. Bleiben Sie dort stehen und klicken Sie weiter zum Beitrag 7. Sie sind die Fürther Straße entlang gelaufen und haben die Schumannstraße überquert. Nun stehen Sie vor dem Gebäude, worin sich die Metzgerei Moser befindet.
Wo und wie man die EU im Supermarkt findet, wissen wir bereits. Aber wie viel EU steckt denn in einem kleineren Betrieb wie der Metzgerei Moser? Thomas Hubbes ist der Geschäftsleiter der Metzgerei. Er erklärt, was sein Betrieb mit der EU zu tun hat.
Die Richtlinien, die gemacht werden, kommen alle aus der EU und die bayerische Regierung kann sie dann entweder umsetzen, gleich so weitergeben oder noch ein bisschen abändern. Und wenn man eine gewisse Größe hat an Betrieb, die brauchen dann so etwas wie eine EU-Zertifizierung, was heißt, ein gewisser Hygienestandard ist gewährleistet. Dass dann solche Fälle wie diese Listerien-Skandale eigentlich nicht passieren sollten.
Diese Hygienestandards sind in der EU-Verordnung genau festgeschrieben. Fast alle Lebensmittelunternehmen, die Erzeugnisse tierischen Ursprungs behandeln, müssen eine EU-Zulassung haben. Es gibt aber auch Ausnahmen.
Die Richtlinien greifen eigentlich erst ab einer gewissen Größe. Wir fallen darunter, weil wir diese Zweidrittel-Eindrittel-Regelung haben. Wir verkaufen weniger als ein Drittel außer Haus. Also es heißt, alles, was wir verkaufen, geht über unsere Theke. Und das ist dann von der EU-Zertifizierung ausgenommen.
Trotzdem wirken EU-Vorschriften auch in kleineren, nicht zertifizierten Betrieben. Silvia Seitz hat zusammen mit ihrem Mann bis zum Sommer 2016 diese Metzgerei geführt. Auch für sie war die EU ein Thema.
Wir waren nicht EU-zertifiziert, da gelten viele Richtlinien aber trotzdem auch. Es ist ein bisschen abgespeckt in kleinen Betrieben.
Allgemein machen die hohen Standards der EU vielen kleinen Metzgereien zu schaffen. Viele können dabei mit ihren Ressourcen die Standards nicht erfüllen.
Nur als Beispiel zu nennen, es gab vor 12 Jahren in Nürnberg noch 160 Metzgereien. Jetzt sind es weit unter 100 Metzgereien und die Zahl ist weiter sinkend, weil die Hygieneauflagen einfach nicht mehr erfüllt werden können.
Auch das Ehepaar Seitz musste ihre Metzgerei nach 27 Jahren aufgeben. Sie haben die Metzgerei damals von Silvia Seitz Eltern übernommen. Den Betrieb haben sie handwerklich so geführt, wie sie es von den Eltern gelernt haben. Und handwerklich gesehen war das sicher eine saubere Arbeit. Zu dieser kamen allerdings durch EU-Verordnungen auch neue Arbeitsschritte hinzu. So war das Ehepaar Seitz irgendwann überfordert mit der Dokumentation, den Eigenkontrollen und dem technischen Verwaltungsaufwand.
Heute musst du dokumentieren, aufschreiben, ob das wirklich so aufwendig als betrieben war, weiß ich auch nicht. Und wenn der Metzger beim Bauern ein Schwein oder Rind gekauft hat, war halt nichts, dann ist halt nicht mehr hingegangen.
Aber die Verordnungen sind nicht willkürlich entstanden. Dahinter steckt die Gewährleistung von Qualität und Sicherheit. Eigentlich ist das doch was Gutes. Metzgermeister Thomas Hubbes sieht das in der Praxis jedoch sehr kritisch.
Jede Metzgerei hat anders geschmeckt, jede Metzgerei hatte ihr eigenes Geheimrezept. Und durch diese Zertifizierung und durch diesen Wahn der Vorschreibung wird das alles kaputt gemacht, weil nur groß, 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 Kleinen haben keine Chance mehr. Durch die ganze Bürokratie, durch die Digitalisierung einfach noch mitzuhalten, weil die Personalkosten und alles an Kosten halt einfach steigt.
Allgemein ist die Dokumentation für eine Metzgerei sehr umfangreich. Eigenkontrollen müssen in jedem Betrieb durchgeführt und dokumentiert werden. In einem solchen Protokoll stehen dann die einzelnen Schritte zur Reinigung, Temperaturregelung und Verarbeitung.
Natürlich macht es irgendwo auch ein bisschen Sinn, die Mehrkontrolle, weil man hat ja in den letzten Jahren sehr viel von Skandalen gehört, was leider zu dem Image der Metzgereien nicht beigetragen hat. Es sind halt Standards erstellt worden, die es früher halt einfach nicht gab.
Für Hersteller und Herstellerinnen wird damit der Aufwand größer und teurer. Auch für die Betriebe, in denen verantwortungsbewusst mit Fleisch und Wurst umgegangen wird. Manfred Seitz bezweifelt dennoch, dass es dafür eine EU-Vorschrift braucht.
Dass dann alles sauber und ordentlich abläuft, ist ein eigenes Interesse für den Betriebsinhaber auch. Weil wenn er das nicht gewährleistet, dann ist halt irgendwann nicht mehr am Markt oder die Kundschaft bleibt aus, weil er sagt, da gehe ich nicht mehr hin.
Scheinbar sind die Hürden, die EU-Verordnungen mit sich bringen, hoch. Ihre Umsetzung stellt kleine Betriebe vor neue Herausforderungen. Dennoch sind sie sinnvoll, weil sie Verbraucherinnen und Verbrauchern einen umfassenden Gesundheitsschutz bieten können.
Folgen Sie nun noch ein Stück der Fürther Straße und biegen Sie nach dem Autohaus rechts in die Regerstraße ein. Nach der Bäckerei Beck gehen Sie links durch die Einfahrt zur nächsten Hörstation, dem BFZ. Auch da hat die EU Spuren hinterlassen. Sie sind von der Regerstraße links abgebogen und durch den Durchgang hindurchgelaufen. Nun stehen Sie vor dem Eingang des BFZ.
Nach dem Verbraucherschutz geht die Suche nach der EU weiter beim Arbeitsmarkt. Auch da steckt viel EU drin. Das wird besonders deutlich beim BFZ, dem beruflichen Fortbildungszentrum der bayerischen Wirtschaft. Angeboten werden hier vor allem Seminare, Lehrgänge und Maßnahmen für die berufliche Zukunft. Den genauen Zusammenhang zwischen BFZ und EU erklärt Reinhard Heinl. Er ist der stellvertretende Leiter der Einrichtung.
Also die EU wirkt auf allen Ebenen. Das fängt an bei der Beschaffung. Wenn wir etwas einkaufen aus öffentlichen Mitteln, dann gibt es Vergabeverordnungen. Es gibt ganz viele Richtlinien, an die wir uns halten müssen. Arbeitssicherheit, Raumqualität, die auch von EU-Richtlinien hinterlegt sind.
Neben diesen einzelnen Richtlinien werden vor allem Förderprogramme von der EU ausgeschrieben. Das heißt, dass die EU Bildungsmaßnahmen finanziert, die dann im beruflichen Fortbildungszentrum BFZ umgesetzt werden. Der wichtigste EU-Topf, der den Arbeitsmarkt betrifft, ist der Europäische Sozialfonds, kurz ESF. Den kennen aber nicht viele auf den Straßen in Muggenhof.
Nein, kenne ich nicht.
Absolut keine Ahnung.
Das ist ein Fonds für die Projekte von Arbeitslosen.
Hat irgendwas mit Geld zu tun.
Seit über 60 Jahren schon verbessert der ESF den Zugang zu besseren Arbeitsplätzen. Durch ihn gibt es Angebote zu Qualifizierungsmöglichkeiten.
Ganz grundsätzlich kann jedes EU-Mitgliedsland die ESF-Gelder, die aus diesem Topf stammen, nach eigenem Gutdünken verwenden. Es gibt schon Vorgaben aus Brüssel, aber da geht es ja darum, dass man die lokalen Gegebenheiten auch berücksichtigt.
Gar nicht mal so schlecht. Nicht im fernen Brüssel wird entschieden, welche Maßnahme die passende ist. Jedes Land und jede Region kann mitbestimmen. Wie viele ESF-Gelder in eine Region fließen, ist dabei unterschiedlich. Im Prinzip gilt, weniger entwickelte Gebiete müssen gestärkt werden. Das heißt aber nicht, dass Institutionen wie das BFZ die Gelder auch einfach so bekommen.
Wir werden ganz viel kontrolliert und es ist ein sehr hoher verwaltungstechnischer Aufwand, ESF-Gelder überhaupt auszugeben, weil es zum Teil sehr, sehr enge Richtlinien gibt, Förderrichtlinien, die wir gerne etwas flexibler auslegen würden, damit wir noch mehr Menschen erreichen können.
Durch die einheitlichen Verfahren für alle EU-Länder muss man sich als Einrichtung bewerben. Das heißt, Ideen sammeln, Förderrichtlinien beachten und Anträge formulieren. Eines der ESF-Programme ist die Integrationsrichtlinie Bund. Mit ihr gibt es verschiedene Förderschwerpunkte. Einer heißt Integration durch Austausch, kurz IDA.
IDA hat das Ziel, benachteiligte junge Menschen durch einen Auslandsaufenthalt an den ersten Arbeitsmarkt heranzuführen. Das hat halt sehr viel mit Persönlichkeitsbildung zu tun. Dahingehend zu mehr Selbstbewusstsein, mehr Zuversicht, neue Pläne für die Zukunft.
Ein Auslandsaufenthalt während eines Praktikums schafft viele neue Perspektiven. Hier erfahren Jugendliche, wie es ist, sich in einem anderen Land zurechtzufinden.
Das ist jetzt in den momentanen Zeiten für mich besonders erfreulich, dass die Menschen sich gegenseitig kennenlernen. Ja? Also Leute, die im Ausland waren, die verändern ja auch ihr Bild.
Sich kennenlernen ist ein passendes Ziel, nicht nur im BFZ.
Der nächste Ort, wo die EU entdeckt wird, befindet sich wieder auf dem AEG-Gelände. Dafür gehen Sie ein Stück weiter, biegen dann links ab und treffen wieder auf die Fürther Straße. Der Fürther Straße folgen Sie etwa 250 Meter. Beim Showroom von Electrolux soll eine weitere Facette der EU entdeckt werden.
Sie stehen vor dem Showroom der Firma Electrolux. Die Firma Electrolux stellt Haushaltsgeräte her. Hier an diesem Ort werden die Haushaltsgeräte allerdings nur verkauft. Kommen Sie und werfen Sie ruhig einen Blick durch die Fensterscheiben. Dort sehen Sie Backöfen, Kühlschränke und auch Waschmaschinen. Sie fragen sich jetzt sicher, was hat das mit der EU zu tun? Aber nicht die Haushaltsgeräte selbst stehen an dieser Stelle im Fokus. Vielmehr das Unternehmen. Stefan Strohecker ist IT-Projektmanager und Betriebsratsvorsitzender bei Electrolux. Er kennt die verschiedenen Facetten der EU in puncto Arbeitswelt.
Electrolux ist ein schwedisches Unternehmen mit Hauptsitz in Stockholm. Für die Beschäftigten bei Electrolux heißt es natürlich, dass es eine ganz enge Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ländern, aus Schweden, aber auch aus Italien, wo einige Fabriken von Electrolux sind, Polen, Ungarn, Rumänien und so weiter, gibt.
Der europäische Binnenmarkt vereinfacht das Arbeiten von Unternehmen in verschiedenen Ländern gleichzeitig. Damit ist der Arbeitsmarkt mobiler und flexibler. Das bietet sowohl Chancen als auch Risiken. Um die Risiken klein zu halten, ist es wichtig, dass die Belegschaft mitbestimmen darf. Der Rahmen, in dem sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beteiligen können, ist vor allem in großen Unternehmen der Betriebsrat. Für Unternehmen, die in mehreren Ländern ansässig sind, gibt es die EU-Richtlinie zu europäischen Betriebsräten.
Leider hat dieser Europabetriebsrat aber sehr wenig Rechte. Der hat nur Informations- und Beratungsrechte, aber keinerlei Mitbestimmungsrechte.
An dieser Stelle könnte man meinen, dass die EU nur Richtlinien vorgibt, aber keine Rechte einräumt. Stefan Strohecker zeigt die Unterschiede auf, die es in den einzelnen Standorten von Electrolux gibt.
Ein ganz konkretes Beispiel, was mir ein polnischer Arbeitnehmervertreter auf der letzten Europabetriebsratssitzung erzählt hat. Wenn dort die Kollegen in der Nachtschicht arbeiten, dann kommt es öfters vor, dass um 6 Uhr kurz vor Ende der Nachtschicht der Vorgesetzte kommt und sagt, wir müssen heute mehr produzieren, wir hängen noch 2 Stunden an die Nachtschicht dran. Sowas wäre in Deutschland völlig undenkbar.
Das Beispiel zeigt, dass es noch ein weiter Weg ist, bis die nationalen Arbeitsbedingungen angeglichen sind. Und dennoch ist der Wirtschaftsraum der EU eine große Leistung.
Was aber fehlt, ist ein Minimum an gleichen Sozialstandards in allen europäischen Ländern. Und das führt dazu, dass solche Unternehmen Arbeitnehmer aus verschiedenen Ländern gut gegeneinander ausspielen können, bis dahin, was eben hier geschehen ist, dass ganze Fabriken in andere Länder mit schlechteren Sozialbedingungen, schlechterer Bezahlung verlagert werden können.
Für die Firmen ist der Binnenmarkt also ein Vorteil. Für die Beschäftigten bisher noch nicht. Ein gutes Beispiel dafür ist die Geschichte von AEG.
Die AEG-Waschmaschine. In 4 Minuten.
Schon 1994 wurde der Bereich Haushaltsgeräte an die schwedische Firma Electrolux verkauft. Doch selbst dieser Verkauf konnte das Unternehmen AEG nicht retten. Die Schweden fanden allerdings die Kosten für die Produktion in Nürnberg zu hoch. Und so lief hier 2007 die letzte AEG-Waschmaschine vom Band. Zwischenzeitlich hatte die EU ihre Grenzen nach Osteuropa geöffnet. Deswegen war eine Verlagerung der Produktion nach Polen einfacher als zuvor. Dort sind die sozialen Standards niedriger als in Deutschland und damit die Kosten für das Unternehmen Electrolux geringer.
Die EU hilft leider sehr wenig, weil sie eben keine Anstrengungen macht, zumindest ein Minimum an gleichen Sozialstandards, was jetzt Bezahlung, Sozialleistungen, Mitbestimmungsrechte von Arbeitnehmern betrifft, in allen europäischen Ländern zu schaffen. Die EU hätte aus meiner Sicht dann eine Chance, wenn sie für die Menschen spürbar versuchen würde, die sozialen Bedingungen anzuheben.
Vielleicht würde dann die EU eher als Sozialunion agieren und wahrgenommen werden. Ganz im Zeichen der Menschen, die hier leben.
Nun geht es wieder zum Ausgangspunkt, der Kulturwerkstatt zurück. Dafür einfach der Straße folgen, die zur Durchfahrt in den Hof D führt. Über der Durchfahrt sehen Sie das orangene Zeichen für den Hof D. Dort wartet ein letzter Beitrag auf Sie.
Wir sind wieder an unserem Ausgangspunkt angekommen, an der Kulturwerkstatt auf AEG. Auch hier hat die EU ihre Spuren hinterlassen. Das ehemalige Industriegelände bekam durch die EU nach der AEG-Werkschließung eine zweite Chance. Gefördert wurde das Ganze durch das EU-Projekt Second Chance. Damit sollen ehemalige Industriestandorte wiederbelebt werden. Thomas Müller arbeitet im Amt für Kultur und Freizeit der Stadt Nürnberg. Er leitete das EU-Projekt auf dem AEG-Gelände.
Wir haben mit Hilfe dieses Projekts Second Chance die Vorläufereinrichtung für die Kulturwerkstatt kofinanzieren können. Das heißt, wir haben die Werkstatt 141 mit Mitteln aus diesem Projekt renovieren können.
Ein Ort für Veranstaltungen, Ausstellungen und Kurse. Kurzum, ein Platz, an dem sich die kulturelle Szene entfalten kann. Die Werkstatt 141 ist übrigens gleich im Hof nebenan. Auch nach der Eröffnung der Kulturwerkstatt auf AEG finden dort noch verschiedenste Veranstaltungen statt.
Durch diese Möglichkeiten, mal so Konzepte auszuprobieren, hat sicherlich auch einiges von diesem damaligen Projekt auch auf die Errichtung der Kulturwerkstatt zumindest einen positiven Einfluss gehabt.
Second Chance ist hier aber nicht nur der finanzielle Aspekt. Vielmehr sollen die Konzepte entstehen, die sich auch auf andere europäische Standorte übertragen lassen. Das AEG-Gelände ist dabei nicht der einzige Erprobungsort in Europa. Auch in Leipzig, Ljubljana, Krakau und Venedig gibt es solche Gelände, die eine zweite Chance bekommen. Die Projekte in den verschiedenen europäischen Ländern tauschen sich aus und unterstützen sich gegenseitig.
Die EU wollte einfach erreichen, dass wir in dem europäischen Austausch von den vier Ländern, dass wir eben Möglichkeiten und Modelle entwickeln, wie man Gebäude, die früher eine ganz andere Nutzung hatten, überwiegend industrielle Nutzung hatten, wie man die mit Hilfe von Kultur so in die Öffentlichkeit bringen kann, dass auch eine Vermarktung des Geländes funktionieren kann.
Erstmals erwähnt wurde eine gemeinsame Kulturpolitik in Europa bereits in den 1990er Jahren. Verbunden waren diese Ideen natürlich auch mit einem wirtschaftlichen Gedanken. Die verschiedenen Förderprogramme sollten zu mehr Wachstum und Beschäftigungsmöglichkeiten verhelfen. Aber Kultur schärft auch den Blick und lässt das eigene im anderen erkennen.
Es werden sehr viele Projekte auch gefördert, die den Austausch zum Inhalt haben. Es gibt natürlich die Förderung durch das Angebot der Europäischen Kulturhauptstadt, wo auch wirklich derzeit zwischen immer zwei Städten aus zwei Ländern auch ein Austausch in Gang gesetzt wird.
Durch die Idee der europäischen Kulturhauptstädte sollen Reichtum und Vielfalt der Kulturen in Europa hervorgehoben werden. Meist wird aber auch die Infrastruktur vor Ort ausgebaut. 2025 sind Deutschland und Slowenien an der Reihe. Auch Nürnberg wird sich für den Titel der Europäischen Kulturhauptstadt 2025 bewerben. Und sicher ist dann auch das AEG-Gelände ein Ort, an dem man die Luft der Kulturhauptstadt schnuppern kann.
Wow, das war ziemlich viel Input zur EU. Holen Sie sich jetzt ruhig ein kühles Getränk oder einen Kaffee und lassen Sie unseren gemeinsamen Spaziergang ausklingen. Dass die EU weit weg ist und einen nichts angeht, kann jetzt wohl niemand mehr behaupten. Beim Einkaufen, beim Relaxen an der Pegnitz, beim Biss in die Drei im Weckler. Überall findet man die EU. Vor allem mit dem Blick eines Historikers, wie der von Markus Urban, wird klar, was an ihr so besonders ist.
Als Historiker muss man natürlich immer sagen, dass der größte Erfolg doch der ist, dass es jetzt tatsächlich keinerlei militärische Konflikte gegeben hat zwischen den Mitgliedern der Europäischen Union seit der Gründung. Das mag man jetzt vielleicht als junger Mensch auch als relativ selbstverständlich erachten, aber es ist es eben nicht, weil die europäische Geschichte ja sehr stark von den militärischen Konflikten immer geprägt war.
Auch andere positive Aspekte haben wir gemeinsam auf dem Weg durch Muggenhof erkundet.
Gemeinschaft, dass alles besser wird vielleicht, wie wenn man alleine kämpft.
Mich betrifft es besonders, wenn ich reise und die Möglichkeiten habe, von einem Land ins nächste zu reisen, ohne an einer Grenze anhalten zu müssen, Geld wechseln zu müssen.
Dass ich das sehr schön finde, dass es eine EU gibt und dass wir alle ein gemeinsames Europa haben. Und dass ich irgendwie finde, dass Staatsbürgerschaften Schall und Rauch sind. Im Moment, aktuell, kann man jede Menge verbessern an der EU. Also die ist nicht so, wie ich mir die vorstelle.
Die EU ist nicht perfekt. Sie könnte demokratischer, sozialer und näher an den Menschen sein. Den weiteren Weg gestalten nicht nur irgendwelche Bürokraten in Brüssel. Sie können mithelfen, denn auch sie sind Teil der Europäischen Union.